Prolog. Auf der Straße nach Auris. Vom Raumhafen aus führt eine Straße zur Stadt Auris. Die Straße ist auf dem größten Teil der Strecke recht breit. Es gibt Abschnitte, da machen Bäume, die sie zu beiden Seiten säumen, die Straße zu einer Allee. Die Kronen der hochaufragenden Bäume sind schon lange ineinander verflochten. Einige Straßenabschnitte im Schatten dieser Wipfel sind gepflastert. Verwendet wurden dazu Kalkstein und Basalt, seltener Klinker- und Kupferschlackenstein. Wenn es regnet, nimmt die Straße das Wasser mühelos mit ihren Fugen auf und die Steine glänzen wie poliert und duften. Da und dort gibt es Abschnitte, da hat man anstelle von Steinen hölzerne Balken verlegt, ganz so, als befände man sich auf einem Steg oder einer Seebrücke und siehe da, tatsächlich riecht die Luft hier ein wenig nach Salz und Tang und ozeanischem Phosphor. Selbstverständlich hat die Straße auch asphaltierte Bereiche aus Erdpech und Gesteinskörnungen. Es gibt Etappen aus einem kühlen und kühlenden Metall und solche aus einem schwarzen, meist undurchsichtigen Glas. Ich sage meist, weil hin und wieder ein leuchtendes Bild aus den unbestimmbaren Tiefen dieses Glases aufsteigt, wie ein sonderbarer Fisch aus dem Abyssus eines Meeres, schmal und schnell wie ein Barracuda. Aber diese Erscheinung verweilt nicht lange, und zudem muss man auf die Knie gehen, um dieses Schauspiel zu sehen. Straßen sind jedoch nicht dazu da, um darauf zu knien, oder? Die Straße führt durch den Wald der Werkzeugmacher. Der Wald ist eine der Liegenschaften der Stadt. Er befindet sich rechts und links der Straße, allerdings in durchaus respektvoller Entfernung. Dies ist jedenfalls mein Eindruck. Der Wald der Werkzeugmacher hält sich fern. Ich weiß, dass andere es anders sehen. Sie sagen zum Beispiel, es sei die Straße, die den Wald auf Distanz halte. In dem Wald der Werkzeugmacher, heißt es, leben nur Tiere. Ich wüsste nicht viele beim Namen zu nennen, meine auch, dass die meisten Arten noch unbenannt sind. Immerhin weiß ich, dass man die landbewohnenden Oktopoden, die in den Wipfeln der Augenblattbäume hausen, Klicker nennt, eine naheliegende Bezeichnung. Denn sie geben Klickgeräusche von sich, wenn sie an den Ästen herumwirbeln, sich mehrfach überschlagen und endlich loslassen, 10, 15, manchmal 20 Meter hoch durch das Blätterdach in den Himmel schießen und dann ihre fein geflochtenen Gleitmatten entfalten, an denen sie wie ein Blatt im Wind zu Boden kreisen. Wozu dieser Flug gut ist? Niemand weiß es genau. Mir scheinen die Matten jedenfalls noch die verständlichsten Werkzeuge zu sein, die in diesem Wald hergestellt werden. Andere Instrumente sind viel rätselhafter. Ich selbst verfüge über ein Mitbringsel aus dem Wald, das auf den ersten Blick einem Tannenzapfen ähnelt. Es misst eine Handspanne. Die natürlichen Schuppen sind von einer nächtlichen Bläue, aber irgendwelche Kreaturen des Waldes haben zusätzliche Schuppen aus einem perlmuttartigen Material eingesteckt, die beim leisesten Luftzug in Bewegung geraten und dabei ein winziges Klirren von sich geben, wie feines, zerscherbendes Glas. Ich habe diesen Zapfen einmal einem Werkzeugsammler der Stadt gezeigt, der meinte, es könnte sich um die Nachahmung einer giardischen Gravitationslampe handeln. Andererseits und bei anderem Licht betrachtet, ähnele es einer Zeitwaage, wie sie bei den Meriren in ihrer monosexuellen Epoche in Gebrauch gewesen sein soll. Vielleicht sei es aber auch ein tastabisches Passepartout mit programmierbarem Visum. Bekanntlich haben die Tastaben ein Faible für Designs, die den Zweck auch nicht von fern erahnen lassen. Aber die Werkzeugsammler leben bekanntlich in ihrer eigenen Welt und führen ein hermetisches Leben. Wer weiß, was sie ausspinnen und ob und welche Berührungspunkte es zwischen ihren Hirngespinsten und der Welt gibt. Kurz bevor man dorthin gelangt, wo sich die Straße verzweigt, sieht man eine andere Liegenschaft der Stadt, die Ebene der Späher. Die Späher sind 5 bis 10 Meter hohe Köpfe aus Basalt, deren Gesichter keinen Mund, keine Nase und keine Ohren haben. Nur vom Halsansatz bis zum Hinterkopf ziehen sich beidseitig 2 erstaunlich fein gewirkte Fächer, 2 Gebilde, die vielleicht Kiemen darstellen. Die Augen der Kopfskulpturen sind faustgroße, leere Mulden. Wenn es regnet, fließen diese Mulden bald über. Merkwürdigerweise immer bei allen Köpfen zugleich, obwohl sie verschieden groß sind. Weniger merkwürdig ist, dass die Köpfe selbst in heftigsten Stürmen unbewegt dastehen, wie es sich für Steinskulpturen gehört. Manchmal aber, wenn ein besonderer, kaum spürbarer Windhauch von Osten herweht, bewegen sie sich lautlos, und es ist, als schauten sie sich um. Warum sie die Späher heißen? Die Bezeichnung scheint mir treffend gewählt, denn alle Köpfe sind in den Nacken gelegt. Sie spähen in den Himmel, als hielten sie nach etwas Ausschau. Und nicht ein einziges Mal bin ich auf der Straße an dieser Ebene vorübergegangen, ohne den Spähern beifällig und dankbar zuzunicken. Ein gutes Stück hinter der Ebene der Späher verzweigt sich dann die Straße. Geht man nach rechts, erreicht man den Strand und damit die dritte Liegenschaft. Allerdings hört die Straße hier nach einer Weile auf, im Wortsinn Straße zu sein. Sie wird erst Weg, später, und die Felsen hinunter, verwildert sie zu einem kaum mehr sichtbaren Trampelpfad.